Unser Thema heute: veränderte Sicherheitslage und neue Bedrohungen. Bayern reagiert als erstes Bundesland mit dem neu geschaffenen Landesamt für Bevölkerungsschutz. Über dessen Rolle sprechen wir jetzt mit Wolfgang Zacher, seit mehreren Jahren schon leitender Experte für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz im Innenministerium, jetzt Gründungspräsident des Landesamtes für Bevölkerungsschutz.
Wir müssen unsere Hilfsorganisationen in großen, lang andauernden Lagen entlasten. Und jeder, der für sich selbst sorgen kann, der Vorsorge hat, der nicht mit Trinkwasser versorgt werden muss, der einen Mindestbedarf an Lebensmitteln hat, entlastet die Hilfsorganisationen, dass sie sich um die kümmern, die wirklich hilfsbedürftig sind.
Mit Susanne Schäuble, sie kommt aus der Polizei, war vor kurzem noch Chefin der Führungsgruppe Katastrophenschutz bei der Regierung von Oberbayern. Jetzt leitet sie die zivile Verteidigung im Landesamt für Bevölkerungsschutz und ist dort auch für den Schutz unserer kritischen Infrastruktur zuständig.
Also ich würde als erstes mal sagen, dass Wissen über bestimmte Gefahren entscheidend ist.
Und mit dem bayerischen Innenminister, mit Joachim Herrmann.
Wir stehen natürlich vor der Herausforderung, einerseits jetzt nicht Panik zu verbreiten, aber wir müssen die Bevölkerung noch intensiver darüber aufklären, welche Risiken wir heute schon feststellen. Und da müssen wir Klartext reden.
Herr Minister, das neue Landesamt ist das erste seiner Art in Deutschland. Welche Lücke wollen Sie mit diesem Amt schließen?
Wir müssen angesichts der großen Herausforderungen in der inneren und äußeren Sicherheit Deutschlands nun auch auf Landesebene unsere Fähigkeiten noch besser aufstellen, organisieren, zusammenführen. Und dazu ist es wichtig, dass wir hier im Ministerium eine besonders starke Kraft haben. Wir haben schon seit vielen Jahren das Landespolizeipräsidium im Innenministerium, das die gesamte Polizei führt. Und wir brauchen genauso stark auch eine Führung für den gesamten Katastrophenschutz, für den Zivilschutz, die Zivilverteidigung, inklusive aller Feuerwehren, Rettungsorganisationen und. Und genau das erreichen wir jetzt mit diesem Landesamt.
Herr Zacher, das Innenministerium hat ja bisher schon alle Blaulichtorganisationen im Katastrophenschutz gebündelt. Was ist da jetzt konkret neu, anders?
Das Landesamt wächst ja aus der bisherigen Abteilung, die für Bevölkerungsschutz zuständig ist, auf. Bevölkerungsschutz fassen wir als Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Feuerwehrwesen und zivile Verteidigung. Und am deutlichsten wird es vielleicht, wenn man die neuen Schwerpunkte betrachtet, die wir jetzt in dem Landesamt behandeln und mit denen wir uns befassen. Das eine ist eine Landeseinsatzleitung. Das heißt, bei großen Lagen, bei übergreifenden regierungsbezirksübergreifenden Lagen soll von diesem Landesamt aus gesteuert werden und koordiniert werden und Hilfeleistungskontingente zugeführt werden. Und wir wollen diese großen Lagen auch verstärkt üben. Das ist ein Bereich, wo wir nachholen müssen, verstärkt in landesweite Übungen einzusteigen. Das ist also ein neuer Schwerpunkt, der über das bisherige hinausgeht. Und der zweite neue Schwerpunkt ist das Thema zivile Verteidigung, indem wir die Themen, die alle anstehen im Bereich der zivilen Verteidigung, koordinieren müssen. Und das haben wir hier jetzt installiert als feste Einheit in diesem Landesamt.
Wie wichtig ist auch die Nähe zur Koordinationsstelle der Polizei, die der Minister gerade eben angesprochen hat?
Das ist in Lagen enorm wichtig. Die beiden Lagezentren unseres und des der Polizei sind ja sozusagen Stockwerk übereinander angesiedelt. Und der unmittelbare Austausch im Einsatzfall in der Lage ist essentiell wichtig.
Susanne Schäuble, Gefahrenabwehr ist ja schon immer Ihr Spezialgebiet. Haben sich die Gefahren in den vergangenen Jahren stark verändert? Welche sind neu, welche sind besonders bedrohlich?
Also ich würde schon sagen, dass sich, so wie sich unser gemeinsames Zusammenleben verändert hat, also jeder braucht ja nur mal zurückzudenken, 20 Jahre, die gesamte Lebenssituation war ja einfach eine andere. Wir kommunizieren stärker, wir sind digitaler etc. Und das Risikospektrum hat sich sicherlich auch verändert. Also was man da nennen kann, ist das Spektrum der hybriden Bedrohung, also Cyberangriffe, Desinformation, Kampagnen richtig gehen, also die auch in die Tiefe unseres Zusammenlebens reinwirken sollen, uns verunsichern sollen. Sicherlich ein Aspekt, dass viele Dinge gleichzeitig auch stattfinden oder dass wir multiabhängig voneinander sind und insofern die Auswirkungen von bestimmten Beeinträchtigungen einfach unmittelbarer in mehrere Bereiche reinreichen. Nicht zuletzt auch, sag ich mal, die geopolitische Lage. Also brauchen wir ja auch nur arbeitstäglich quasi in die Medien zu gucken. Wir haben wirklich fundamentale Veränderungen, West wie Ost, und denen müssen wir uns ein Stück weit stellen.
Digitale Kommunikation, weil Sie es angesprochen haben, inwieweit waren wir Bürgerinnen und Bürger durch Social Media Panikmache, durch irgendwelche Kommunikation, weil wir über Lagen, über irgendwelche Gefahren reden, den Sicherheitskräften die Arbeit vielleicht auch noch schwerer?
Na, erstmal würde ich sagen, dass das eine große Errungenschaft ist, dass wir ganz individuell kommunizieren können oder andersherum auch die Informationen individuell beziehen können über Social Media. Auf der anderen Seite birgt das natürlich so eine Gefahr von Vereinfachung. Also die Welt, wo sie doch auf der einen Seite komplexer wird, lässt sich eben auch nicht verkürzt erklären. Und das ist eher so die Gefahr, dass man nur Überschriften liest und dass man den Kontext nicht mehr versteht. Also es gehört schon auch dazu, mit den Medien, die wir haben, gut und souverän umzugehen.
Herr Zacher, wie gut sind Sie generell aufgestellt? Gibt es spezielle Teams oder Expertengruppen für bestimmte Risiken wie Hochwasserpandemien oder Cyberangriffe, die zusätzlich jetzt geschaffen wurden? Wie sind da die Mittel, die Ausstattung?
Also wir müssen davon ausgehen, dass das integrierte Hilfeleistungssystem, das wir in Bayern haben, seit vielen Jahren hervorragend funktioniert. Und diese regionalen Einheiten, die tätig sind im Katastrophenschutz, die werden auch im Zivilschutz genauso tätig sein. Und da sind wir gut aufgestellt. Wo wir uns verbessern müssen, sind langanhaltende Lagen, übergreifende Lagen. Ich will das an einem Beispiel, die Hochwasserlage 2024. Die war schon relativ langanhaltend. Und wenn Sie sehen, wir stützen uns in unserem System bei 450.000 Einsatzkräften auf 430.000 Ehrenamtliche. Die kann man nicht dauerhaft rauslösen aus ihrem Arbeitsleben. Das heißt, da muss man durchwechseln, muss man abwechseln. Und wenn die Lage sehr lang andauernd ist, dann ist es umso wichtiger, zentral zu steuern, das Durchwechseln zu koordinieren und wieder einen Austausch mit anderen Hilfeleistungskontingenten hinzuzuführen. Also insofern haben wir da keine neuen Einheiten jetzt aufstellen müssen, sondern stützen uns auf was Bewährtes. Bei der Waldbrandbekämpfung sind wir gerade dabei, Kontingente zu schulen. Die stützen sich aber auch wieder auf die schon vorhandenen regionalen Kräfte.
Herr Minister, was Herr Zacher gerade angesprochen hat, das ehrenamtliche Engagement der Menschen, die auch freigestellt werden von ihren Arbeitgebern, um helfen zu können, um bei Lagen zur Verfügung zu stehen. Wenn jetzt die Gefahrensituationen steigen und steigen und steigen, haben Sie Sorge, dass da bei den Arbeitgebern irgendwann mal eine Reaktion kommt, die sagt, also Leute, schwierig, dass wir weiterhin Ehrenamtliche in diesem Maß abstellen?
Ich glaube nicht. Natürlich muss man hier immer wieder auch bei den Arbeitgebern um Verständnis werben. Ich glaube, dass die meisten es einsehen. Und real ist es ja bislang so, dass jetzt nicht jetzt schon im Alltag ständig die Kolleginnen und Kollegen sozusagen mehr in Anspruch genommen werden. Ja, es gibt Herausforderungen, aber im Großen und Ganzen, wenn man das Gesamtgeschehen an Bränden oder Ähnlichem schaut, wo die Feuerwehr gerufen wird, dann ist das ja nicht mit jetzt riesen Steigerungszahlen verbunden. Ja, wir haben zusätzlichen Ausbildungsbedarf und auch dafür muss man die Ehrenamtler mit in Anspruch nehmen. Aber die Belastung, denke ich, für die Firmen hält sich da immer noch in Grenzen. Und gleichzeitig, und dafür werbe ich bei vielen Gelegenheiten, müssen die aber ja auch Verständnis dafür haben, es geht auch um deren Sicherheit. Jede Firma kann auch mal von einem Brand betroffen sein und dann setzt sie auch darauf, dass es eine freiwillige Feuerwehr vor Ort gibt, die so schnell wie möglich mit Hilfskräften aus verschiedenen anderen Firmen, Arbeitgebern entsprechend diesen Brand löscht. Und von daher muss jeder verstehen, das ist ein Grundsatz der gegenseitigen Solidarität und das ist auch im Interesse von jedem Betrieb in unserem Land. Aber ich glaube, dass insgesamt sich hier die Belastung immer noch in überschaubaren Grenzen hält. Entscheidend ist, dass wir uns den zusätzlichen neuen Herausforderungen jetzt rechtzeitig auch stellen.
Bevölkerungsschutz, wir denken ja dann immer an Bedrohungslagen, entweder Naturkatastrophen oder andere Katastrophen. Jetzt haben wir in den vergangenen Wochen eine Bedrohung vor Augen geführt bekommen, mit der wir, ich sage jetzt mal, in Nordeuropa gar nicht so gerechnet haben, nämlich eine Wassermangellage. Also es wird jetzt schwer darüber diskutiert, Wasser kontingentieren, wie geht es denn eigentlich weiter, Grundwasserspiegel sinken. Ist das dann auch, Herr Zacher, ein Thema, das bei Ihnen mit reinspielt, weil das ja durchaus bayernweit auch koordiniert werden muss?
Wenn so eine langanhaltende Dürre zu katastrophenähnlichen Zuständen führen würde, dann würde es natürlich auch bei uns reinspielen. Und das passt jetzt ganz gut, das Thema, das Sie ansprechen. Wir haben im Herbst wieder eine große bundesweite Katastrophenschutzübung, länderübergreifend. Da wird dieses Mal das Thema sein, langanhaltende Dürre. Also in der Tat, der Klimawandel, der auch auf der Seite zuschlägt, ist immer Thema für die Bevölkerungsschutzeinheiten.
Frau Schäuble, Sie haben vorher von den externen Gefahren gesprochen, also Bedrohungslagen, die von anderen Nationen kommen, Cyberangriffe, Drohnenflüge. Wenn wir vielleicht mal ein bisschen ins Detail gehen, wie haben sich die Herausforderungen zum Schutz der kritischen Infrastruktur durch diese neuen Bedrohungsszenarien denn verändert?
Also ich glaube erstmal, dass die Gefahr da ist, dass Dinge gleichzeitig passieren. Also früher war es, glaube ich, eher so, dass man vielleicht noch eins nach dem anderen bewältigen konnte. Und ich glaube, die flächendeckende Betroffenheit ist größer. Also dass man wirklich sagt, mehrere Infrastrukturen könnten eigentlich von so einem Sabotageakt betroffen sein. Also es wird unmittelbarer. Und insofern sind, glaube ich, viel mehr Menschen auch tatsächlich betroffen, die aber auch Teil der Lösung sein können oder auch sein sollten.
Müssen Einsatz Szenarien, Schutzkonzepte jetzt völlig neu gedacht werden oder sind die in Weiterentwicklung?
Genau. Also ich glaube, dass man ja sowieso nicht in eine Glaskugel gucken kann. Pläne sind grundsätzlich gut. Also polizeilich arbeitet man ja auch mit Planunterlagen. Aber die Erfahrung zeigt, dass die Krise, die konkrete Lage immer anders dann ist, wie wir sie antizipieren wollten. Also insofern ist es gut, in bestimmten Szenarien zu denken, Hitze oder auch Brände etc., aber eben eine gewisse Flexibilität auch noch zu haben, zu sagen, okay, jedes Szenario oder jede Resilienzsteigerung bei den Individuen, bei den unterschiedlichen Verantwortungsträgern führt eigentlich dazu, dass egal welches Szenario beherrschbar, bewältigbar wird.
Herr Minister, wie stark wird denn die Koordination von Gefahrenabwehr international besprochen oder abgestimmt? Oder ist das eine Sache, die wir deutschlandweit mit den Bundesländern machen und es international nicht so viel Berührungspunkte gibt?
Nun, es hat ganz unterschiedliche Aspekte. Wir reden einerseits jetzt natürlich über die Herausforderungen in puncto Zivilschutz, Zivilverteidigung. Hier haben wir seit jeher natürlich auch innerhalb der NATO schon eine gewisse Abstimmung auch für diesen Bereich. Die NATO hat ja auch vor ein paar Monaten jetzt ausdrücklich beschlossen, dass nicht nur für die eigentlichen Rüstungen des Militärs entsprechende Mindestausgaben getätigt werden müssen, sondern dass das ausdrücklich mit dazugehört, dass auch für den Zivilschutz und Zivilverteidigung überall ein Mindestmaß des Bruttosozialprodukts zur Verfügung gestellt werden muss. Also es sind Themen, die schon auch die NATO beschäftigen und wo einige Grundzüge auch untereinander abgestimmt werden. Ansonsten liegt die Entscheidungskompetenz, die Zuständigkeit für Zivilschutz, Zivilverteidigung vorrangig zunächst mal beim Bund. Und wir gehen davon aus, dass hier einerseits der Bund jetzt auch mehr investiert. Der Bund hat, was die Länder schon seit 4 Jahren immer wieder gefordert haben, nun klar 10 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, beschlossen, dass die in den nächsten Jahren für diese Themen zur Verfügung gestellt werden. Und entsprechend können dann jetzt auch Ausgaben getätigt werden. Wir brauchen aber auch klare Konzepte vom Bund, was wie geregelt werden soll. Weil dann, wenn wir daran denken, was in einer außenpolitischen Krise im Vorfeld eines gar möglichen Verteidigungsfalls passieren soll, das kann nicht jedes Land in Deutschland anders machen. Da hätten wir einen ziemlichen Durcheinander. Sondern da muss es schon klare Vorgaben vom Bund geben, wie das möglichst einheitlich innerhalb Deutschlands geregelt werden soll. Und das muss zum Teil dann sicherlich auch abgesprochen werden mit Nachbarländern, ob das jetzt Österreich ist, ob das Frankreich ist, ob das Tschechien ist. Wir müssen da auch mit den Nachbarn drüber reden, wie wir in einer bestimmten Lage entsprechend damit umgehen. Aber das gilt natürlich für Naturkatastrophen ganz genauso, wie wir uns darauf einstellen. Und da ist es schon auch ein Thema der Europäischen Union beispielsweise, dass wir uns auch innerhalb der EU gegenseitig helfen und dass da eben Länder wie Deutschland auch Hilfskontingente zur Verfügung stellen, die, wenn größere Waldbrände in Griechenland oder Spanien zu beobachten sind, dass wir dann auch aus Deutschland zum Beispiel dorthin Hilfe schicken und die dortigen Einsatzkräfte entsprechend unterstützen. Das ist auch Thema der Europäischen Union. Das ist Thema der verschiedenen EU-Länder untereinander darüber zu reden. Und das ist insofern schon ein Thema überhaupt, da auch noch besser zu werden in der gegenseitigen Unterstützung.
Bedeutet das auch, dass für gewisse Spezialaufgaben möglicherweise gewisse Regionen oder Länder spezielle Teams haben, die dann ausgebildet werden? Also dass man keine Doppelstrukturen fährt?
Nun, wir brauchen zunächst einmal natürlich überall die Ausstattung für unser eigenes Land und müssen da gut aufgestellt sein. Ich glaube, dass wir das im europaweiten Vergleich eigentlich ganz gut sind. Ich will jetzt keine anderen Ländernamen nennen, aber im Vergleich hier zu manchen anderen EU-Staaten sind wir gerade durch dieses gewaltige Potenzial an Ehrenamtlern, die wir haben, wenn wir sehen, dass wir allein in Bayern über 400.000 Männer und Frauen haben, die im Dienst für freiwillige Feuerwehren und für Rettungsorganisationen und so weiter zur Verfügung stehen. Das ist phänomenal. Das ist schon innerhalb Deutschlands überdurchschnittlich und das ist erst recht im Vergleich zu manchen europäischen Ländern überdurchschnittlich. Also da brauchen wir uns nicht verstecken, da können wir uns sehen lassen. Aber das Ganze muss weitergeführt werden in einer noch besseren Ausbildung, in einer noch besseren Ausstattung und an den Themen werden wir arbeiten. Und dann gehört natürlich schon innerhalb Deutschlands eine gewisse Spezialisierung dazu. Und das erleben wir, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, wie können wir Wasserversorgung organisieren, welche Kräfte sind dafür besonders geeignet, wie können wir Notstrom organisieren, wenn irgendwo Stromleitungen ausfallen und dergleichen. Das ist was für Spezialisten. Das kann nicht jede Ortsfeuerwehr da eine super Kompetenz dafür haben. Und das machen wir auch, sowohl auf Landesebene von den Ländern auch, wie der Bund mit dem THW. Und mit diesem Spezialwissen sind wir natürlich dann auch in der Lage, gegebenenfalls europäischen Nachbarn zu helfen.
Herr Zahat, die Bundeswehr wird da aber nicht mitgedacht. Also Pioniertruppen der Bundeswehr, die ja auch Spezialgeräte später?
Die Bundeswehr hilft uns im Katastrophenfall. Wir bitten die um Amtshilfe und haben eine sehr gute Zusammenarbeit in Bayern mit der Bundeswehr und wir unterstützen uns da regelmäßig. Also für die Lage Katastrophenfall ist das ein wichtiger Partner, auf den wir uns stützen. Wenn wir an das Thema zivile Verteidigung denken und die Bundeswehr möglicherweise ganz anders gebunden sein wird, dann werden nur noch wenig oder vielleicht keine Kräfte für uns zur Verfügung stehen. Da müssen wir uns selbst behelfen. Da kann es sogar sein, dass die Bundeswehr von uns Unterstützung braucht. Das ist ja eine Säule der zivilen Verteidigung, dass die zivile Seite die Bundeswehr bei ihrem Auftrag unterstützt.
Frau Schäuble, wie kann denn die Zivilbevölkerung, wie kann denn jede Bürgerin, jeder Bürger sich vorbereiten auf den Katastrophenfall oder auf solche speziellen Situationen?
Also ich würde als erstes mal sagen, dass Wissen über bestimmte Gefahren, glaube ich, entscheidend ist und sich auch entsprechend zu informieren. Also jetzt, sage ich mal, wir nennen das ja immer in so einer Friedenszeit, über die potenziellen Gefahren sich zu informieren. Dann, wenn es konkreter wird, ich also konkreter betroffen bin, dass man dann auch weiß, wo kann ich mich denn auch seriös informieren, welcher Quelle kann ich auch in welcher Form trauen. Also bei der Vorsorge wäre sicherlich auch mal darüber nachzudenken, wenn ein längerfristiger Stromausfall ist, dass ich dann mein vielleicht Kurbelradio zu Hause habe, auf das ich dann zurückgreife und die Informationen bekomme. Und dann tatsächlich eine konkrete Vorsorge zu betreiben, also letztlich Bevorratung, also Wasser, vielleicht auch das, was ich individuell brauche. Wir sind ja alle unterschiedlich. Wir leben in unterschiedlichen Kontexten, der eine in der Mietswohnung, der andere im ländlichen. Also da einfach zu gucken, was brauche ich für mich, welche gesundheitlichen Vorbereitungen, Tabletten etc. oder bin ich anderweitig auf Hilfe angewiesen? Und das für sich einmal vorher zu durchdenken, sodass ich nicht erst, wenn die Situation eintritt, mir darüber Gedanken machen muss, diesen Vorrat jetzt noch anzulegen. Und dann als drittes zu gucken, wie geht es denn denjenigen um mich herum, die mir ganz besonders wichtig sind, aber vielleicht auch die Gemeinschaft, in der ich lebe, also die Nachbarschaft. Ich bin ja am Ende des Tages auch nicht alleine, sondern lebe da ja auch in einer Gemeinschaft, die man ja auch belasten darf. Und das vielleicht auch nicht erst in der Krise, sondern vielleicht vorher, dass man doch mal wieder das Wort zum Nachbarn ergreift und sagt, Mensch, ne, wie geht's dir, dass ich vielleicht dann in dem Notfall eben den Strom teile, den ich vielleicht zur Verfügung habe.
Da höre ich so ein bisschen raus, dass wir da im städtischen, anonymen Raum vielleicht ein bisschen schlechter aufgestellt sind als auf dem Land, wo sich die Leute eh austauschen und kennen, oder?
Vielleicht. Also ich persönlich wohne jetzt in einem Wohnhaus, wo wir das eigentlich in der Nachbarschaft gut pflegen. Ich würde sagen, nein. Aber es kann natürlich sein, also dass man da Unterschiede hat. Aber das lässt sich so pauschal auch nicht beantworten. Das ist ganz, ganz individuell, wie Zusammenleben individuell ist.
Das ist mir essentiell wichtig. Wir müssen unsere Hilfsorganisationen in großen, lang andauernden Lagen entlasten. Und jeder, der für sich selbst sorgen kann, der Vorsorge hat, der nicht mit Trinkwasser versorgt werden muss, der einen Mindestbedarf an Lebensmitteln hat, entlastet die Hilfsorganisationen, dass sie sich um die kümmern, die wirklich hilfsbedürftig sind. Und deshalb ist es ein wichtiger Aspekt des Landesamts, den wir angehen werden, sozusagen die Selbsthilfe der Bevölkerung zu initiieren, darüber aufzuklären, einfach um diejenigen, die helfen müssen dann, Hilfsorganisationen, Feuerwehr, wer auch immer, dass wir die auf dem Bereich konzentrieren können, wo die Hilfe unbedingt nötig ist. Und wer selber stark ist, der entlastet diese Hilfseinrichtungen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der mir wichtig ist, dass wir den auch noch wesentlich besser in die Bevölkerung bringen.
Heißt, Ihr Landesamt sorgt auch für Prävention, für Information, Prävention in dem Bereich, den wir bisher jahrzehntelang eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatten, weil es nicht notwendig war in der Form?
Ja, es war schon immer notwendig, aber vielleicht nicht in der Intensität, wie wir sie jetzt erwarten oder befürchten müssen. Und deshalb muss man noch mehr jetzt in dem Bereich unterstützen.
Wie koordinieren Sie sich denn mit anderen Bundesländern, die jetzt kein eigenes Landesamt haben, wo der Bevölkerungsschutz anders organisiert ist?
Also der Austausch zwischen den Bundesländern findet ständig statt, auf allen Ebenen. Und ob das jetzt ein Landesamt ist oder eine Abteilung in einem Ministerium oder Ausbildungseinrichtungen wie Feuerwehrschulen, da ist ständiger Austausch. Also wir sind eng verzahnt mit den anderen Bundesländern und wir leisten uns ja auch gegenseitig Hilfe. Wenn irgendwo eine Lage relativ groß ist, gibt es ja ein gemeinsames Melde- und Lagezentrum, wo dann Hilfeleistungsersuchen an die einzelnen Länder gerichtet werden und wir dann mit Kontingenten in anderen Ländern unterstützen oder andere uns bei entsprechend großen Lagen.
Frau Schäuble, Sie bringen ja auch Erfahrungen aus anderen Bundesländern mit. Welche Erfahrungen, welche Lehren aus vergangenen Krisen und Katastrophen fließen denn in Ihre Aufgaben mit ein?
Ich habe 12 Jahre in Nordrhein-Westfalen bei der Polizei in Führungsfunktionen verbracht, da ganz konkret Einsatzvorbereitung und auch Durchführung, primär Planlagen, also Versammlungslagen, Fußballlagen, ab und an auch mal ad hoc, also so Großschadenslagen etc. Ich glaube, dass sämtliche Erfahrungswerte da einfließen können. Ein Erfahrungswert ist sicherlich der, dass eine Planung gut ist, aber dass eben die Dynamik einer Lage immer auch ein Stück weit anders kommt oder sich anders entwickelt als vorhergesagt, dass man das Helferpotenzial nicht unterschätzt. Also so eine Lage scheitert nicht daran, dass die Menschen nicht unterstützungswillig oder fähig sind, sondern es geht immer darum, dass die Zusammenarbeit zu organisieren und das auch im Vorfeld ein Stück weit zu organisieren oder zu antizipieren. Also dass man auf der Grundlage von einer guten Szenarioanalyse sich eine Planentscheidung macht und das übt und dass Rollenklarheit auch herrscht. Also wir alle agieren ja in unterschiedlichen Rollen. Wir sind Privatmenschen, aber wir sind auch verantwortlich in bestimmten Organisationen. Und auch innerhalb einer Organisation hat man eine Rolle. Und über die sollte man sich im Klaren sein. Und dann ist zur Einsatzbewältigung immer Information wichtig. Information und Kommunikation. Also nur weil ich jetzt davon ausgehe, in meiner Rolle und Verantwortung über diese oder jene Information zu verfügen, ist mir das vielleicht noch nicht gelungen, das an die Mitagierenden auch gut zu transportieren, sodass wir dann am Ende gemeinsam in die gleiche Richtung laufen oder andersherum Gefahr laufen, dass wir mit der gleichen oder vermeintlich gleichen Information eigentlich in andere Richtungen agieren. Und das kann man gut aufgrund einer theoretischen Lage einmal durchspielen. Das kann man gut üben und nach einer Übung kann man die wertvollen Erkenntnisse daraus ziehen und sich dann wieder für die Echtlage oder für die nächste Übungslage nutzbar machen.
Herr Minister, so Großübungen gab es ja in den vergangenen Jahren schon, wo Rettungen konkret geübt wurden, auch beim Münchner Hauptbahnhof. Wie kam das denn damals an?
Ich glaube, alle Beteiligten haben das immer als sehr sinnvoll erkannt, ob im Vorfeld von Anfang an, lasse ich mal dahingestellt, aber spätestens, wenn die Übung dann gelaufen ist und wenn sie dann abgeschlossen war, dann habe ich eigentlich in der Regel nur Leute getroffen, die gesagt haben, gut, dass wir das mal geprobt haben, gut, dass wir das geübt haben. Wir haben neue Erkenntnisse, wir sind insgesamt in der Regel immer stolz auf die eigene Leistung, aber wir haben nebenbei schon gemerkt, da waren da doch noch der ein oder andere Punkt, der nicht so optimal gelaufen ist, wo man merkt, da müssen wir nochmal dran arbeiten, das muss das nächste Mal noch besser laufen. Also das stellt eigentlich niemand in Zweifel, dass das geübt werden muss. Und wir haben, das muss man auch klar sehen, natürlich in der Corona-Zeit da eine ziemliche sozusagen Delle drin gehabt. Während der Corona-Zeit konnte er so gut wie nicht geübt werden. Weder bei der einzelnen kleinen Dorffeuerwehr noch hier im großen Maßstab. Darum haben wir auch immer noch auf der Ebene der Städte und Landkreise da zum Teil einigen Nachholbedarf. Es finden jetzt wieder überall Übungen statt, mindestens auf der Stadt- und Landkreisebene. Und wir müssen das aber auch auf der höheren Ebene in der Koordinierung weiter üben, damit wir da auch auf die Großschadenslagen entsprechend vorbereitet sind.
Herr Zacher, wenn ich richtig informiert bin, kamen zwischen 2022 und 2024 rund 70% der Angriffe auf unsere Verkehrsinfrastruktur nicht von außen, sondern von innen. Sind Sie auch für schnelle Wiederherstellung der Funktionalität nach Angriffen zuständig oder wie läuft das?
Also das Landesamt ist für den Bevölkerungsschutz im engeren Sinne zuständig. Das heißt, wir kommen dann, wenn Gesundheit in Gefahr ist, Leib und Leben in Gefahr ist, große Sachwerte in Gefahr ist und versuchen, diese Situation zu beheben. Wir sind nicht zuständig dafür, dass so eine Situation nicht eintritt. Also der gesamte Bereich der Resilienz im Vorfeld und die Wiederherstellung, die Straße wieder instand zu setzen oder die Brücke, die gesprengt worden ist, instand zu setzen, das ist nicht Aufgabe des Bevölkerungsschutzes im engeren Sinn. Also das Landesamt kommt dann, wenn so eine Krise, so eine Situation eingetreten ist, um zu helfen und zu verhindern, dass sich der Schaden ausweitet. Aber dann läuft es in der üblichen Zuständigkeit der jeweils dafür zuständigen Behörden ab.
Herr Minister, über Prävention haben wir gesprochen, also über das Sensibilisieren von Bürgerinnen und Bürgern auf das, was sie bisher zumindest nicht in dieser Form wahrgenommen haben oder dem sie nicht so ausgesetzt waren. Ist das auch etwas, was bundesweit mit den einzelnen Bundesländern initiiert wird oder ist das eine reine Ländergeschichte? Macht da jedes Land für sich die Prävention, die Information?
Da ist sicherlich der Bund ebenso wie die Länder gefordert. Und wir stehen natürlich vor der Herausforderung, einerseits jetzt nicht Panik zu verbreiten, aber wir müssen die Bevölkerung noch intensiver darüber aufklären, welche Risiken wir heute schon feststellen, was beobachtet wird an Sabotage, an Spionage, dass eben andere ausländische Kräfte versuchen, vielleicht heute schon Einfluss zu nehmen, auch auf die Bewusstseinsbildung in der deutschen Bevölkerung. Und da müssen wir Klartext reden darüber. Das heißt, diese Balance zu halten, einerseits klare Informationen an die Bevölkerung zu bringen, auf der anderen Seite sie nicht in Panik zu versetzen. Das ist die Balance, die wir da halten müssen. Da müssen wir intensiv dran arbeiten, ja, in unterschiedlichster Art und Weise. Das gilt insgesamt über die Medien. Wir reden aber jetzt auch darüber, und der Bundesinnenminister hat das ja schon ins Gespräch gebracht, welche Informationen geben wir zum Beispiel schon Schülerinnen und Schüler in der Schule. Und nochmal, es geht nicht nur jetzt um den Verteidigungsfall, sondern auch aus der Katastrophe im Ahrtal lernen wir. Wir müssen auch eine junge Generation darauf vorbereiten, was theoretisch passieren kann. Wer hätte das gedacht damals? Es ist jetzt genau 5 Jahre her, mit dieser Katastrophe im Ahrtal über 130 oder 140 Tote in einer Nacht in diesem Ahrtal. Das hätte vorher kaum einer für möglich gehalten. Da haben wir gedacht, da sind wir in Deutschland längst drüber hinweg. Ja, dass da mal bei Hochwasser irgendwo es 1 oder 2 Tote geben kann. Aber in der Dimension, das ist Realität. Und deshalb damit auch zum Beispiel eine junge Generation zu konfrontieren, was muss ich da an Vorsorge sinnvollerweise in jedem Privathaushalt in Deutschland treffen? Nicht nur, weil vielleicht ein Krieg drohen könnte, sondern auch im Hinblick auf solche Naturkatastrophen. Wie muss ich mich sinnvollerweise vorbereiten? Es ist nicht altmodisch, wenn ich nicht für 3-4 Tage Essensvorrat habe im eigenen Haushalt, in der Speisekammer, im Keller, wo auch immer. Über solche Dinge mal zu reden, die zum Beispiel einer jungen Generation nahezubringen, die in der Gesamtbevölkerung zu thematisieren, das ist auch unsere Aufgabe, wie gesagt, von Bund und Ländern gemeinsam. Und wir werden das auch jetzt in den nächsten Monaten schon weiter anschieben.
Ob Katastrophe im Ahrtal oder damals Love Parade oder andere Katastrophen, die bei Veranstaltungen passiert sind, traurigerweise in den vergangenen Jahren, wenn man in der Schule schon mit sowas sich auseinandersetzen würde, wenn man sensibilisiert wäre von klein auf, würde man dann vieles verhindern können, weil die Menschen ganz anderes Auge für Bedrohungen haben?
Ich weiß nicht, ob eine Verhinderung tatsächlich das Ziel sein kann, sondern eine Handlungsfähigkeit, wenn eine Situation sich so zuspitzt, dass jetzt eben eine Handlungsfähigkeit gefragt ist. Also wir können eine Krise nicht gut vorhersagen, sowieso nicht, aber wir können die auch nicht verhindern, also nicht an einem konkreten Ereignisort. Und insofern ist es, glaube ich, der richtige Ansatz, wenn wir mündige Bürger, hätte ich fast gesagt, also Menschen, die einfach sich in einer Krise, also sich bewusst, dass die Krise kommen kann und die dann auch unter schwierigen Rahmenbedingungen sich in dieser Krise noch gut bewegen können, also um sich selbst zu helfen, um die Krise zu meiden, um sie zu bewältigen und auch anderen zu helfen und dann den Zeitraum zu überbrücken, bis dann die organisierte, also die Profihilfe dann kommt.
Heißt aber auch mehr Zivilcourage, mehr Blick auf den anderen, mehr Engagement für den Nächsten.
Auf jeden Fall.
Herr Zacher, Digitalisierung, Frühwarnsysteme, künstliche Intelligenz, welche Rolle spielen diese Komponenten oder könnten sie spielen im Bevölkerungsschutz der Zukunft und bei der Prävention?
Also Frühwarnsysteme im Bereich der Prävention, ich habe es vorher ausgeführt, ist nicht originär unsere Aufgabe. Dort werden die ganz sicher eine Rolle spielen. Bei uns im eigentlichen Bereich erwarte ich mir in den nächsten Jahren einen gewaltigen Umbruch. Wenn Sie nur das Thema Lagebild anschauen, wie wir derzeit Lagebilder erfassen, wir werden ein bundesweites Lagebild Inland brauchen. Das heißt, alle Länder müssen wissen, was bei ihnen im Land los ist. Sie brauchen ein einheitliches Lagebild. Das kann nur digital funktionieren. Das muss dann auch digital zum Gesamtlagebild zusammengeführt werden. Und ein Lagebild, das ich dann vielleicht mit KI auswerte, wo wir dann bestimmte Aspekte hervorgehoben werden oder Auffälligkeiten, die man sonst mühsam in Einzelschritten erst abarbeiten müsste, da erwarte ich mal einen großen Sprung nach vorne. Da sind wir auch im Austausch mit anderen Bundesländern und mit dem Bund hinsichtlich dieses digitalen Lagebilds. Und da wird sich in der nächsten Zeit einiges tun.
Heißt natürlich das große Wort Infrastruktur, in dem Fall digitale Infrastruktur, Erneuerung. Herr Minister, das hört sich so an, als würde man sehr viel Geld für so etwas brauchen, um es bundesweit aufzusetzen. Bei vielen Punkten brauchen wir ja sehr viel Geld. Können Sie da Hoffnung machen, dass das schnell passieren kann?
Der Bund hat 10 Milliarden Euro jetzt insgesamt für diese Themen für die nächsten Jahre angekündigt. Wir haben in Bayern schon immer kontinuierlich für den Katastrophenschutz Geld zur Verfügung gestellt, haben das jetzt aber auch nochmal erhöht in den letzten Jahren. Und wir sehen, ganz ohne Geld wird es nicht gehen. Es ist nicht nur eine finanzielle Frage, es ist im hohen Maß eine Organisationsfrage, eine Frage auch sozusagen der inneren Vorbereitung. Aber wir brauchen Investitionen, wir müssen Geräte schaffen. Wir müssen die richtige Ausstattung haben. Und insofern, ohne Geld wird es nicht gehen. Und das muss sich dann auch im Staatshaushalt genauso wie im Bundeshaushalt widerspiegeln.
Frau Schäuble, wie gut ist der Katastrophenschutz und die einzelnen Einheiten technisch ausgestattet?
Also ich glaube, wirklich sagen zu können, dass wir hervorragend ausgestattet sind. Und vielleicht nochmal anknüpfen an das, was ich vorhin gesagt habe. Die Krisenbewältigung ist nachher das Orchestrieren von Personal, von dieser vielen Ausstattung, also das Zusammenspiel von dieser Vielzahl an Ressource und Kraft. Also gar nicht nur Ausstattung, sondern das Zusammenspiel.
Und damit auch ein gewisser Team-Spirit und die Mentalität. Also man kann sich Sicherheit in einem gewissen Maße kaufen, aber nicht nur.
Mentalität ist das eine. Da würde ich aber auch vielen, auch gerade Einsatzorganisationen unterstellen, dass die das von Haus aus mitbringen. Ich würde sogar bei vielen Menschen der Zivilbevölkerung sagen, dass da ein ganz großes Potenzial an Hilfsbereitschaft vorhanden ist. Know-how ist da eher dann wieder die Frage. Also dass man das Know-how an die Menschen bringt, sich in dieser Krise gut bewegen zu können.
Vielleicht darf ich zu dem Team-Spirit noch mal was sagen. Wir haben in Bayern eine, ich glaube, es ist eine einmalige Situation in Deutschland, dass alle Hilfsorganisationen und die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk und die Bundeswehr und die Polizei in einer Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz zusammenarbeiten. Also das kann man gar nicht hoch genug schätzen, dass die nicht gegeneinander arbeiten, sondern gemeinsam in so einer Organisation sich austauschen, die Ziele, die Schwerpunkte festlegen. Das ist, glaube ich, was man für Bayern wirklich hervorheben muss als Besonderheit und wo wir auch als Landesamt sehr viel gewinnen, indem wir in Kontakt mit dieser Arbeitsgemeinschaft sind.
Heißt aber auch, Frau Schäuble, dass wenn man sich, egal in welchem Bereich, engagiert, dann tut man nicht nur als Ehrenamtlicher was für die anderen, sondern was das Know-how anbetrifft, was Sie gerade angesprochen haben. Eigentlich tut man was für sich selbst.
Auf jeden Fall. Und wenn ich über Vorträge zu den Einsatzverantwortlichen spreche, bitte ich auch immer darum, die Rolle auch nicht zu unterschätzen, als Multiplikator zu funktionieren, also dieses Wissen einfach weiterzugeben an möglichst viele Menschen, damit eben eine Steigerung dieser Widerstandsfähigkeit entsteht für alle möglichen denkbaren.
Gibt es irgendwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch besonders mitgeben wollen hinsichtlich Eigenschutz, neues Denken?
Die Situation ernst nehmen und so wie der Herr Minister das gerade gesagt hat, es nicht als unsexy zu empfinden, dass man sich vorbereitet, sondern das wirklich ernst zu nehmen, das zu tun und das nach möglichst viele Leute auch anzustecken mit diesem Spirit und dann sich wieder ernsthaft unter die Arme zu greifen gegenseitig und nicht zu glauben, dass man alleine ist, sondern dass wir das gemeinsam dann auch schaffen werden.
Herr Zacher, wie kann jeder noch zusätzlich Gutes tun, dass es allen gut geht?
Die Basis unseres Hilfeleistungssystems ist vor Ort in den Kommunen. Und wenn man sich da überlegt, ob man selbst oder vielleicht die Kinder auch animieren kann, könnte zum Beispiel die Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr beim Roten Kreuz oder einer Hilfsorganisation nicht was sein, was du in deiner Freizeit auch machen könntest. Wenn man in dem Bereich den Nachwuchs auch gewinnen könnten, dann wäre viel gewonnen, dass wir dieses leistungsfähige System, das wir haben, auch weiterhin behalten können.
Herr Minister, zum Abschluss unseres Podcasts, immer wenn in großem Umfang was umstrukturiert wird, wenn sich was verändert, wenn neue Aufgaben kommen, dann herrscht ja in vielen Bereichen schon eine gewisse Unsicherheit und Unruhe. Was möchten Sie denn den Blaulichtorganisationen im Zusammenhang mit dem neuen Landesamt für Bevölkerungsschutz noch mit auf den Weg geben?
Die Blaulichtorganisationen können da wirklich großes Vertrauen haben. Sie haben es auch, weil ja die meisten wesentlichen, jedenfalls Führungsfiguren, die bei uns hier im Ministerium in diesem Bereich tätig sind, die kennen die Organisationen schon aus den letzten Jahren. Und jetzt wird das personell alles noch weiter verstärkt. Aber da ist eine gute Zusammenarbeitsbasis da und die werden wir jetzt weiterentwickeln. Ich bin sicher, dass die Organisationen das auch entsprechend beherzt anpacken. Letztendlich, wenn man etwas weiter zurückschaut, muss man sagen, auch wenn sich technologisch vieles verändert hat in dieser Welt, aber vom Prinzip her, die Herausforderung, vor der wir stehen, wie wir auch uns im Punkt Zivilschutz, Zivilverteidigung aufstellen, das hat es ja alles vor 1989, 90 auch schon mal gegeben, zum Teil in etwas anderen Formen, aber im Prinzip die Notwendigkeit, die war damals auch schon da und die wurde auch erfüllt. Dann hat man gesagt, die Gefahren bestehen nicht mehr, das brauchen wir alles nicht mehr und jetzt stehen wir wieder vor einer veränderten Lage und insofern braucht da jetzt auch keiner Sorge haben, dass wir das nicht schaffen könnten. Das hat es früher gegeben, wir haben jetzt andere Strukturen, wir haben jetzt auch technologisch andere Herausforderungen, da werden wir uns anders aufstellen, aber im Prinzip kann kein Zweifel daran bestehen, dass wir das hinkriegen und da wirken auch jetzt schon die Organisationen alle wirklich nach besten Kräften mit. Da bin ich sehr, sehr dankbar und deshalb freue ich mich trotz aller Problematik, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit all den Hilfsorganisationen.
Vielen Dank an die Runde. Das war Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann, heute zum Thema Bevölkerungsschutz. Mit Wolfgang Zacher, Präsident des neuen Landesamts für Bevölkerungsschutz. Und Susanne Schäuble, sie leitet dort die zivile Verteidigung. Ständige Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie jederzeit auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram und X unter bei-stmi und auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Ihnen eine schöne Zeit.